ARD.
SWR Kultur. Forum.
Eskalation oder Verhandlungen nach der ukrainischen Kursk-Offensive. Mein Name ist Klaus Heinrich. Die überraschende Offensive der ukrainischen Armee auf russischem Territorium hat den Kreml auf dem falschen Fuß erwischt. Die russische Armee schafft zunächst keine Gegenwehr, muss nun tausende Soldaten dorthin verlegen. Aber Russland geht trotzdem weiterhin im Donbass in die Offensive. Putin ist zunächst blamiert, auch vor der eigenen Bevölkerung. Holt sich die Ukraine dort ein Faustpfand für Verhandlungen oder wird sich das Engagement in der Region Kursk bei der Verteidigung auf dem eigenen Territorium rächen? Und wie wirkt sich die sich abzeichnende Kriegsmüdigkeit im Westen auf Ausrüstung und Moral der Ukraine aus? Darüber diskutiere ich mit dem Psychologen und Politologen Brigadegeneral AD Helmut Ganser, mit Dr. Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit Dr. Manfred Zapper, dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Die Ukraine hat Russland mit einer Offensive im Gebiet Kursk überrascht. Mehrere tausend ukrainische Soldaten haben fast widerstandslos etwa 1300 Quadratkilometer Fläche und 100 Ortschaften auf russischem Gebiet eingenommen. Eine Riesenblamage für Wladimir Putin. Viel hat man über das Ziel dieser Operation gerätselt. Ging es darum, den Kreml zu ärgern, einfach mal initiativ zu werden, vielleicht einen Faustpfand einzusammeln für etwaige Verhandlungen? Oder, Frau Klein, sind wir jetzt schlauer? Was will Selenskyj dort konkret?
Ich denke, man muss unterscheiden zwischen den militärischen Zielen und den politischen. Militärisch geht es sicherlich darum, auch die russischen Kräfte abzulenken, den Vormarsch im Donbass zu stoppen. Das ist bisher nicht so erfolgreich, aber politisch hat Selenskyj ja klargemacht, es geht auch darum, die Verhandlungsposition der Ukraine im Herbst zu stärken, sowohl was Territorien als auch was Gefangene anbelangt, aber vor allem auch die Sicht auf die Ukraine zu verändern. Also die Vorstellung, dass man immer nur in der Defensive ist, umzudrehen und zu zeigen, dass tatsächlich auch Siege der ukrainischen Seite möglich sind, dass sich die Unterstützung lohnt und dass noch mehr möglich ist. Und es geht auch darum zu zeigen, dass diese automatisch angenommenen russischen roten Linien, die ja in der westlichen Debatte so stark rumkreisen, dass sie nicht automatisch da sind, sondern dass man durch mehr Waffenlieferungen nicht automatisch in die Eskalation hineinkommt.
Herr Ganser, wie ist denn der Stand in der Region Kursk heute? Ist die Ukraine noch im Vormarsch? Wissen Sie da was?
Ja, sie ist wahrscheinlich begrenzt noch im Vormarsch. Es gibt ja auch erste Gegenangriffe oder Versuche, die ukrainischen Kräfte aufzuhalten. Das ist in der Tat ja ein sehr gut vorbereiteter, überraschender Angriff gewesen. Aber auf der anderen Seite auch ist das ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn der Zweck war, wahrscheinlich war das der Hauptzweck, die Front im Donetsk zu entlasten, dann so sieht es aus, dass dieses Kalkül offenbar nicht aufgeht. Denn die Russen scheinen zwar einige Kräfte abzuziehen aus der Donetsk-Front, aber nicht in den Hauptstößen auf Prokofsk und Chassiv-Yar. Sie lassen sich Zeit und es könnte natürlich sein, dass die Angriffe im Donbass weitergehen und dann nach einiger Zeit die Ukrainer wieder zurückgedrängt werden. Also das Ganze ist durchaus eine riskante Operation. Und ob das Ziel in Entlastung und Faustpfand sich dann irgendwann wirklich materialisiert, ist eine Frage.
Russland behauptet ja, 6.600 ukrainische Soldaten dort in der Kursk-Region getötet zu haben. Ist das eine Propagandazahl?
Ja, das halte ich für völlig überzogen.
Russland hat ja angeblich 30.000 Soldaten in die Region Kursk jetzt verschickt, Herr Zapper. Dennoch ist es offenbar nicht gelungen, die russischen Angriffe im Donbass zu stoppen, was ja offenbar eines der Ziele war. Ist das Kursk-Abenteuer gescheitert?
Nein, es ist nicht gescheitert. Ich stimme völlig zu, was Margarete Klein am Anfang gesagt hat. Wenn das Kalkül war, militärisch Truppen aus dem Donbass abzuziehen, dann ist es nicht aufgegangen. Aber gleichzeitig sieht sich Russland in einer absoluten Pflicht zu reagieren und bringt andere Truppen in das Gebiet, ohne die Front im Donbass zu lösen. Und was man sagen kann, ist, dass momentan an einer Front, das müssen wir uns immer vor Augen halten, die insgesamt über 1200 Kilometer lang ist, im Gebiet Kharkiv praktisch nicht mehr gekämpft wird. Im Gebiet Saporizhia haben die Russen auch ihre Aktivitäten zurückgedrängt. Sie konzentrieren sich momentan ganz stark auf das Donbass-Gebiet. Und das, was meines Erachtens entscheidend ist, ist, dass der Druck innergesellschaftlich in Russland durch diesen überraschenden Vorstoß in dem Gebiet Kursk durch die ukrainischen Truppen außerordentlich gewachsen ist. Es haben zum Beispiel eigentlich sehr kremlnahe Telegram-Kanäle sehr kritisch darüber berichtet. Und es ist etwas passiert, was bisher überhaupt noch nie passiert ist, dass nämlich kremlnahe Kanäle nun plötzlich als ausländische Agenten erklärt wurden und geschlossen werden. Das heißt, es gibt hier eine große Irritation und innergesellschaftlich haben sich zum Beispiel Mütter aus der gesamten Russländischen Föderation zu Wort gemeldet, dass Wehrpflichtige, die gerade einen Monat ihre Grundausbildung absolviert hatten, im Gebiet Kursk von den Ukrainern festgenommen wurden und innerhalb von 4 Wochen hat bereits ein Kriegsgefangenenaustausch stattgefunden, was ein weiteres Indiz dafür ist, unter welchem Legitimitätsdruck da das putinsche Regime durch diesen überraschenden Angriff geraten ist. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist es ein großer Erfolg für die Ukraine.
Ich würde da etwas warnen vor dieser vielleicht Euphorie, was innergesellschaftlichen Druck angeht und Destabilisierung in Russland. Ich erinnere mich sehr gut an die Euphorie, vor allem bei Osteuropa-Experten, als die Wagner-Revolte passierte, die Prigozhin-Revolte oder auch der Gegenangriff ab Mai letzten Jahres nach Süden Richtung Schwarzes Meer. Es gibt auch Analysen, die sagen, in Teilen der russischen Bevölkerung könnte dieser Angriff auf russisches Territorium sogar ein Zusammenschließen in der Gesellschaft hervorrufen, sozusagen the rally around the flag, wie die Amerikaner das sagen würden. Also das ist alles eine Frage der Einschätzung. Für mich ist das nicht so klar, dass der innergesellschaftliche Druck sich wirklich dann auswirken wird auf das weitere russische Verhalten, gerade wenn es auch um irgendwelche Verhandlungen geht.
Knapp 600 gefangene russische Soldaten, die zum Austausch nützen, dann erobertes Gebiet, 1300 Quadratkilometer. Das könnte zu einer Pufferzone werden. Frau Klein, ist das, wenn man schüttelt und rüttelt und ein bisschen Bilanz vorläufig zieht für dieses Kursk-Abenteuer, der reale Erfolg, den die Ukraine möglicherweise dann doch haben kann?
Also der reale Erfolg ist erstmal, dass man durchaus einen Faustpfand jetzt hat. Dann ist es auch so, dass tatsächlich die Perzeption sich im Westen ja durchaus auch ein bisschen gewandelt hat. Wenn wir jetzt amerikanische Umfragen angucken, der Glauben daran, dass die Ukraine siegen kann, ist bei den letzten Umfragen gestiegen. Und das, glaube ich, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es geht, glaube ich, bei dieser Offensive nicht alleine nur darum, was tatsächlich vor Ort passiert, sondern wie man auch die Perzeption im Land, nämlich den Glauben an den Sieg und im Ausland bei den westlichen Unterstützern verändern kann. Und da, glaube ich, hat man durchaus einen Erfolg gemacht. Zu dem, was vorher gesagt wurde, ich glaube, wir können im Moment sehen, es gibt die apathische Mehrheit in Russland, die wird durch diese Kursk-Offensive nicht großartig durchgeschüttelt. Es gibt vereinzelte Stimmen, die kritisch sind. Ich glaube aber, was vor Ort gezeigt worden ist, ist ganz klar diese Dysfunktionalität dieses hochgradig personalisierten autoritären Systems, in dem vor Ort in einer Krisensituation niemand in die Initiative geht, sondern jeder auf die Order von oben wartet, ähnlich wie beim Prigozhin-Fall, ähnlich wie bei Covid beispielsweise. Und da sehen wir doch, das sind sozusagen die zugrunde liegenden Dysfunktionalitäten des putinschen Regimes. Das ist nichts Regimegefährdendes im Moment in dieser Größenordnung, aber es legt immer wieder offen, dass dieses Regime seine Schwächen hat.
Aber Manfred Zappert, hat Herr Ganser nicht recht, wenn er sagt, dass die Osteuropa-Forscher da immer sehr ein bisschen optimistisch waren, etwa bei diesem Prigozhin-Aufstand, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen herbei wünscht? Wie realistisch ist denn die Hoffnung, dass es tatsächlich zu innenpolitischen Verwerfungen oder Krisen in Russland selbst kommen kann?
Wir neigen immer dazu, die Stabilität von Diktaturen oder von autoritären Regimen zu übertreiben. Und wir wissen ehrlich gesagt nichts über die Binnenstrukturen und die Entscheidungsprozesse in Russland. Und wir wissen auch sehr wenig über das, was eigentlich in der Ukraine passiert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was wir aber feststellen, ist, dass zum Beispiel in den vergangenen Wochen erhebliche Kaderrotationen im Verteidigungsministerium stattgefunden haben. Im Klartext, da werden Leute rausgeschmissen, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. Und es ist kein Wunschdenken zu sagen, dass Russland in einer schwierigen Situation ist, sondern es ist Ausdruck davon, dass es Indikatoren gibt, die Kompensationszahlungen werden erhöht, weil die Schwierigkeit, Soldaten für diese Sache zu rekrutieren, objektiv existiert. Und die Verluste, die Russland in den vergangenen Monaten hat hinnehmen lassen, sind evident. Wenn wir uns anschauen, was in der letzten Woche passiert ist, dann hat die Ukraine am Wochenende den 33. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert, 3 Jahre davon unter Kriegsbedingungen. Und alleine die Tatsache, dass dies möglich ist, zeigt, dass die Resilienz, die Widerstandskraft der Ukraine in dieser Hinsicht ungebrochen ist. Ich sage nicht, dass das russländische Regime vorm Zusammenbruch steht. Ich warne aber davor zu sagen, dass Russland unantastbar sei. In dieser Hinsicht bin ich auch eher der Meinung, die Ukraine beweist durch derartige Vorstöße wie den in der Region Kursk, dass die alte Regel, David war nicht stark, weil er es nicht nötig hatte, auch hier in diesem Krieg gilt.
Herr Ganser, wie sehen Sie das? Folgen denn noch weitere ukrainische Offensiven? Es ist ja doch vorstellbar, dass es doch zumindest psychologisch einen Push gegeben hat in der ukrainischen Bevölkerung.
Ich vermute, dass es keine weiteren besonders signifikanten Vorstöße mehr geben wird. Alleine wegen der begrenzten Zahl der Kräfte. Die Ukraine hat ja gerade im Donbass ja in einer schwierigen Situation, hat auch dort erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Sicher weniger als die Russen im Angriff. Aber ich vermute, dass die Tatsache, dass die Ukraine jetzt 2, 3 oder mehr Brigaden, Brigadeäquivalente in dem Kursvorstoß eingesetzt hat, dass sie jetzt keine weiteren freien Kräfte hat, um nochmal irgendwo in Belgorod oder so vorzustoßen, zumal ja sie die Kräfte braucht, um die Angriffe da im Schwerpunkt im Donbass abzuwehren.
Aber Belgorod, dort soll es ja Vorstöße geben, melden selbst die Russen, also versucht wird es.
Ja, vielleicht mit kleineren, schwacheren Kräften, die da vor Ort sind. Vielleicht habe ich gelesen, da sind 200 Soldaten ein Stück weit vorgedrungen über die Grenze. Aber das sind ja keine wesentlichen Angriffe.
Wie ist die aktuelle Situation im Donbass, Frau Klein? Was wissen wir über die Angriffe von Russland? Es heißt ja, dass sie jeden Tag einige Kilometer vorankommen und irgendwann auch möglicherweise eine regelrechte Schlacht um Pokrowsk droht.
Also wir sehen, dass sie in verschiedenen Richtungen im Donbass vorgehen und dass das wirklich die Hauptziellinie ist. Pokrowsk wäre sicherlich das, Putin hat ja gesagt, das Ziel, das sie eigentlich für den Herbst anstreben. Und da würde ich aber an Herrn Ganser übergehen, der im Militärischen der Experte ist. Liest man ja viel, das ist dann von der zweiten zur dritten Verteidigungslinie und der Durchbruch. Also wir sehen, dass man sich hier konzentriert auf den Donbass sehr stark, auch um eben zu zeigen, dass man hier noch etwas gewinnen kann und einen symbolischen Erfolg vorweisen kann, auch in Russland, nach Russland hinein. Die Kalkulation, dass man durch Kursk hier ablenken kann, ist leider nicht eingetroffen.
Pokrowsk ist offensichtlich strategisch wichtig, auch aus der Sicht von Wladimir Putin. Was ist so wichtig an der Stadt? Was würde passieren, wenn Russland es schaffen würde, Pokrowsk einzunehmen?
Nun, Pokrowsk ist operativ wichtig, nicht strategisch, also auf der Gesamtebene dieses Krieges. Es ist wichtig, weil es ein Verkehrsknotenpunkt ist. Viele Straßen, Bahnlinien laufen dort hinein und heraus und ist gerade für die logistische Unterstützung der ukrainischen Kräfte von Bedeutung. Und wenn Russland Pokrowsk in die Hand bekommen würde, hätte es einen wesentlichen Vorteil, um von dort dann irgendwann aus weiter vorzustoßen, soweit die russischen Kräfte dann dazu noch in der Lage sind. Für mich ist ein sehr interessanter, offener Punkt, ob und wann die russischen Angriffskräfte überdehnt sind. Die greifen seit Anfang des Jahres an, unter großen Verlusten. Und irgendwann muss ein Kulminationspunkt eintreten, wo sie nicht mehr weiterkommen. Zumal die Ukraine ja auch Pokrowsk wahrscheinlich verbittert verteidigen wird. Jetzt sind die noch ungefähr 10, 15 Kilometer von Pokrowsk entfernt, die Russen. Da sind einige offene Fragen, die man jetzt nicht mit Sicherheit beantworten kann.
Der Winter steht ja dann auch irgendwann vor der Tür, jetzt noch nicht, aber er kommt bald. Was erwarten oder was wollen beide Parteien bis dahin erreichen?
Naja, die Russen wollen wahrscheinlich Und das ist sicher auch die Vorgabe von Putin, die 4 annektierten Gebiete besetzen, insbesondere auch im Bereich Donetsk. Und das wird aber wahrscheinlich ihnen nicht gelingen. Die Ukrainer werden natürlich versuchen, die Front, wie sie jetzt verläuft, so weit wie möglich zu halten und gerade solche Knotenpunkte wie Prokhorovsk oder auch vielleicht Jassiv Yar nicht aufzugeben.
Präsident Zelensky hofft ja irgendwie weiterhin auf westliche Waffen, baut aber selber jetzt eigenen Rüstungen auf. Es war die Rede davon, eine ballistische Rakete entwickelt zu haben und schon getestet zu haben. Drohnen hat Zelensky sowieso in der Produktion. Ist das so eine Art Hinweis auch, dass man sich vom Westen ein bisschen unabhängiger machen will?
Der Wunsch ist sicherlich da und in der Perspektive kann es durchaus sein, dass die ukrainische Rüstungsindustrie hier Schübe macht, aber im Moment ist die westliche Unterstützung durch nichts zu ersetzen, was die Zahl und die Qualität anbelangt. Das sind bis jetzt eher Einzelfälle, die aber dann natürlich in der Perspektive größer werden können. Was wir aber sehen, und da gab es die Zahlen des ukrainischen Oberbefehlshabers von aus Russland abgeschossenen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, dass man 25% davon abfangen konnte. Das heißt, ein großer Bedarf auch an Luftverteidigung, der da ist, und auch an Munition, wo Russland nach wie vor einen massiven Vorteil auch hat. Das sind sozusagen die Dinge, aber auch aufs Personal muss man natürlich gucken. In Russland ist es so, dass wir die sogenannte verdeckte Mobilisierung, die nach der Teilmobilmachung begonnen hat, also den Versuch über Geldzahlungen, über ideologische Ansprache, über Zwang und Täuschung, vermeintlich Freiwillige für den Krieg zu gewinnen, immer mehr an ihre Grenzen stößt in Russland. Wir sehen, dass die Zahlen schwieriger werden, dass die russische Führung massiv Anwerbeboni zahlen muss, die sie jetzt deutlich erhöht hat, verdoppelt hat. Föderale Anwerbeboni, also die aus dem Zentrum gezahlt werden, plus dann Anwerbezahlungen aus den Regionen, die noch ein Vielfaches drüber liegen. Es ist ja im Moment so, dass der Militärberuf in Russland zu den 10-15% der Bestbezahlten in Russland gehört. Es ist also durchaus was geworden, wo man innerhalb eines Jahres, wenn man dann überlebt, ein Mehrfaches eines Jahresgehaltes verdienen kann. Trotzdem wird es immer schwieriger, genug Freiwillige zu bekommen. Und das führt zu der Frage, wann für die russische Führung auch der Zeitpunkt ist, eine neue Teilmobilmachung oder Generalmobilmachung zu verkünden. Die administrativ-organisatorischen Schritte sind längst vorbereitet. Also wie man die Menschen erfasst und wie man sie dann einbeziehen kann, dass das schneller geht als bei der letzten Teilmobilmachung. Und das Dekret Putins vom September 22 ist ja auch ganz bewusst nie aufgehoben worden. Das heißt, man könnte das von der Erzählung her so machen, dass man sagt, man knüpft einfach nur noch mal an den Zustand von 22 an. Das ist nichts prinzipiell Neues, sondern nur eine neue Teilmobilmachung. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage, dass die Leute, die schon so lange an der Front sind, jetzt auch zurückkehren können und so weiter. Sodass es innenpolitisch vielleicht gar nicht so die große Problematik bekommt, wie wir das vielleicht manchmal im Westen denken.
Vielleicht kann ich das ergänzen, Herr Heinrich.
Ja.
Diese Rekrutierungsprobleme, die Frau Klein angesprochen hat in Russland, müsste man ja spiegeln mit der Lage der personellen Ressourcen in der Ukraine, wenn man den weiteren Kriegsverlauf einschätzen will. Die personellen Ressourcen der Ukraine sind auch das größte Problem der ukrainischen Streitkräfte. Die Mobilisierung, neue Mobilisierung von Wehrpflichtigen, die ja schon der frühere Generalstabschef Saluschny Ende letzten Jahres angemahnt hatte. Der forderte 500.000 bis 600.000 neue Soldaten in seiner Vorausschau. Die ist ja sehr lange verzögert worden in Kiew und auch dann noch im Parlament, sodass derzeit auch die Ukraine an personelle Grenzen stößt, zumal ja auch Hunderttausende, wohl 600.000, 700.000 wehrpflichtige Männer sich abgesetzt haben in Länder der Europäischen Union. Also auch hier ist aus meiner Sicht für die Ukraine die entscheidende Begrenzung liegt im Personal. Die westlichen Staaten können noch so viel Waffensysteme liefern, wenn die Ukraine das Personal nicht hat. Und sie hat ja auch ein erhebliches Maß an Opfern, an Gefallenen und schwerverletzten und schwerbehinderten Soldaten ertragen müssen.
Wie wird das in der Ukraine diskutiert, Manfred Zapper?
Es gibt eine Kriegsmüdigkeit, die existiert. Das, was Herr Ganser eben angesprochen hat, trifft zu, dass praktisch jeden Tag so zwischen 100 und 200 Männer versuchen, die Grenze zu übertreten und sich einer Erfassung und Einbeziehung zu entziehen. Gleichzeitig verändert so etwas wie die Kursker Operation das Klima. Es gibt keine Bereitschaft nach wie vor eines Großteils der Bevölkerung, sich auf irgendwelche Verhandlungen einzulassen. Also die Annahme, dass durch die Schwierigkeiten, die die Ukraine objektiv hat, auch Personal zu rekrutieren, ein Umschwung in der Bevölkerung existiert, ist falsch. Es gibt dann solche Stellungnahmen wie die von dem ehemaligen Präsidenten Medvedev in Russland, der die weitere Vernichtung der Ukraine als objektives Kriegsziel ausgibt. Und das stärkt natürlich den Widerstand Geist der Ukraine. Also trotz aller Schwierigkeiten ist die Bereitschaft, weiter sich zu wehren gegen den Angriffskrieg Russlands, außerordentlich ausgeprägt.
Eskalation oder Verhandlungen nach der ukrainischen Kursk-Offensive ist das Thema in diesem SWR-Kulturforum. Präsident Selinski hat jetzt den Westen gefragt, nach dem bisher relativ erfolgreichen Vorgehen im Kursk-Gebiet, ob Selinski oder die Ukraine vom Westen sozusagen erlaubt bekommt, westliche Waffen auch auf russischem Territorium einzusetzen. Frau Klein, wird es darauf eine positive Antwort vom Westen geben oder ist das nicht einfach auch die Bedingung gewesen für die Lieferung weiterer Waffen, dass genau das nicht passiert?
Ja, das ist eine entscheidende Frage und ich denke, die Kursk-Offensive war sicherlich auch der Versuch zu zeigen, wozu die Ukraine auch sich genötigt fühlt, wenn sie nicht mit den Waffensystemen und den nicht darauf bestehenden Begrenzungen ausgesetzt wird. Also wenn sie die Waffensysteme zwar hat, aber nicht so einsetzen kann, wie sie eigentlich bräuchte, um Flugplätze anzugreifen, um russische Stellungen im Hinterland anzugreifen. Sodass, glaube ich, die Kursk-Offensive auch darauf ausgerichtet ist, so eine Art Normalisierung dieser Anwendung der Waffen, die ja so im Vorfeld zum Teil nicht abgesprochen war, entstehen zu lassen. Und ich glaube, es wäre wichtig, denn so wie es im Moment läuft, ist es ja so, dass die westlichen Waffenlieferungen nicht die volle Schlagkraft entfalten können zur Unterstützung der Ukraine, die eigentlich nötig wäre. Und vielleicht noch mal kurz zurück vorher zu der Frage der Kriegsmüdigkeit. Wenn wir uns die Umfragen in der Ukraine ansehen, dann sehen wir, dass immer noch der Großteil der Bevölkerung an den Sieg des Landes glaubt. Eigentlich nur 1% an den russischen Sieg. Dass aber bei der Frage, wie man eigentlich den Krieg beenden soll, es durchaus Nuancen gibt, also auf die Frage, soll die Ukraine alle Gebiete zurückerobern, aber dafür möglicherweise Demilitarisierung und Neutralität ertragen müssen, wird es eher abgelehnt als die Frage, dass man auf Teile verzichtet, dafür über die NATO und die EU-Mitgliedschaft bekommt.
Dann sind wir auch schon genau bei dem Thema, das wir jetzt diskutieren sollten, Herr Ganser. Gibt es schon irgendwelche Initiativen auch oder Überlegungen in der Ukraine selbst, wie man aus dieser Kriegssituation herauskommt? Und bisher war die Doktrin ja, wir müssen alles zurückerobern, inklusive Krim. Jetzt ist halt die Frage, welche Szenarien dort ernsthaft diskutiert werden, welche sind noch tabu, was weiß man?
Ja, ich möchte zunächst noch mal auf Frau Klein eingehen, die ja jetzt zweimal schon von einem möglichen ukrainischen Sieg gesprochen hat. Ich benutze diesen Begriff Sieg eigentlich nie, weil das macht nur Sinn, wenn man ihn auch definiert. Was meint man denn mit Sieg oder mit Niederlage der einen oder anderen Seite? Das ist alles mir zu vage. Ich habe schon den Eindruck, um auf Ihre Frage einzugehen, dass in der Ukraine, auch bei Selinski, jetzt eine Änderung der bisherigen weitgehenden maximalen Position, Wiedereroberung Status quo 2014 oder zumindest 2022 Februar, dass das sich ändert und er jetzt bereit ist, in Verhandlungen zu gehen. Und er hat ja auch gestern Abend eine neue Friedensinitiative, vielleicht heißt das besser eine Kriegsbeendigungsinitiative, angekündigt, die er mit Präsident Biden und der Vizepräsidentin Harris besprechen möchte. Ich weiß nicht, ob er im Moment dabei nicht seine reale Verhandlungsposition etwas überbewertet. Aber das wird sich jetzt zeigen. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass gerade auch im Blick auf die amerikanischen Wahlen eine Bereitschaft da ist, nun in eine Kompromisssituation zu gehen. Das ist meine persönliche Einschätzung, aber sicher auch Spekulation. Und Szenarien kann man diskutieren, aber vermutlich, da kommt man vom Hundertsten ins Tausende. Da gibt es so viele Elemente, die da eine Rolle spielen können. Zum Beispiel hat Ukraine tatsächlich jetzt mit dem Kursk-Vorstoß ein Faustpfand oder nicht? Oder wird, könnte ja auch sein, dass sie da mit diesen völlig überdehnten 2, 3, 4 Brigaden auf 50 Kilometer Breite wieder zurückgedrängt wird. Also da sind viele offene Variablen.
Jetzt haben wir ein bisschen was über die Stimmung in der Ukraine gehört, über Meinungsumfragen. Manfred Zappa, was plant die Führung? Welche Szenarien kann sich denn Selenskyj und seine Regierung und sein Stab derzeit vorstellen?
Das Thema der Sendung lautet Eskalation oder Verhandlung. Und ich würde sagen, weder Eskalation noch Verhandlung. Momentan kann sich keine Führung in der Ukraine Verhandlungen leisten, weil das politisch nicht mehrheitsfähig durchsetzbar wäre. Die Kosten, die diese Gesellschaft in den vergangenen 10 Jahren des Krieges getragen hat, die sind so hoch, dass sich jeder Präsident sofort weggefegt fühlen würde, wenn er jetzt sagt, also April, unsere gesamten Anstrengungen, die Krim und die Südostukraine zurückzugewinnen, sind vorbei. Also ich sehe bis heute nicht, dass es in der Ukraine und auch in der ukrainischen Elite relevante, mehrheitsfähige Positionen für eine Verhandlungslösung gibt. Davon ganz abgesehen können wir davon ausgehen, dass weder Russland seine Maximalziele durchsetzen wird, noch die Ukraine die Maximalziele durchsetzen wird und früher oder später es unter Umständen zu einer Situation kommt, die wir heute für ausgeschlossen halten. Konkret, dass es zu einer Teilung der Ukraine kommen wird, dass es zu einem Teil des Gebietes, der Russland zugeschlagen wird, kommen wird und gleichzeitig die Ukraine Mitglied der Europäischen Union und unter Umständen sogar der NATO wird. Etwas, was der deutschen Teilung sehr, sehr ähnlich ist. Das wird wahrscheinlich politisch langfristig der Fall sein. Aber wir sind weit davon entfernt, dass wir in diese Verhandlungssituation kommen, weil das Kosten-Nutzen-Kalkül der ukrainischen Führung das momentan noch nicht gestattet.
Frau Klein, welche Rolle spielt in den Überlegungen bei den Ukrainern wohl einfach der Präsidentschaftswahlkampf in den USA? Falls Donald Trump, der ja nun wirklich kein Freund der Ukraine ist, jedenfalls nicht der Unterstützung der Ukraine mit westlichen Waffen, wenn Donald Trump Präsident wieder werden würde, muss man doch damit rechnen, dass er einen Deal macht mit dem anderen Großen, nämlich mit Wladimir Putin. Ist es das, was die ukrainische Führung ordentlich Sorgen bereiten muss?
Ich glaube, das muss uns alle Sorgen bereiten. Das würde die Verlässlichkeit der NATO in Frage stellen. Die regelbasierte Ordnung ist nicht alleine die Ukraine. Ich würde nur davor warnen zu sagen, wir wissen jetzt schon, was passiert, wenn Trump an die Macht käme. Wir würden wissen, dass es nicht regelbasiert wäre, dass das Recht des Stärkeren gelten würde, dass wir uns nicht auf diesen Partner mehr so verlassen könnten. Aber wir haben in der ersten Trump-Präsidentschaft gemerkt, dass die Sektkorken, die damals im Kreml und im Parlament geknallt hatten, sich nicht erfüllt hatten, nämlich die Vorstellung, dass man mit Trump zu einem neuen Deal kommen könnte im Sinne eines neuen Jaltas, dass die Sanktionen zurückgenommen werden würden, sondern man hat gesehen, dass unter Trump sogar die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der Ukraine leicht verbessert worden ist. Also wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass es schwieriger für uns wäre, weniger verlässlich wäre. Wahrscheinlich, und es spricht sehr viel dafür, dass die Ukraine unter die Räder der russisch-amerikanischen Beziehungen geraten würde. Aber angesichts eines sehr erratischen, personalisierten Führungsstils, den wir zu erwarten hätten, könnte es auch durchaus sein, dass es für die Ukraine Gelegenheitsfenster gibt, die aber sicherlich viel kleiner sind in der Chance als das, was wir an negativen Auswirkungen sehen würden.
Das heißt also, Putin hofft diesmal nicht auf Trump. Der hat daraus gelernt aus der ersten Präsidentschaft.
Er hofft auf das Chaos in den USA, auf die Spaltung. Das, glaube ich, hilft ihm alleine. Wenn Trump kommt, ist es sicherlich erstmal besser, als wenn Harris kommt, weil einfach diese regelbasierten Ordnungsgedanken, die auch Russlands Führung nicht teilt, weg wären und damit ein größeres Gelegenheitsfenster, so mit der neuen amerikanischen Führung ins Gespräch zu kommen, wie man es möchte. Aber weil eben diese Person Trump so auf die Person zugeschnitten ist, und damit auch auf Stimmungen, auf Emotionen, ist nicht ausgeschlossen, dass es auch für Russland vielleicht ein bisschen schlechter werden würde. Aber wie gesagt, die Chance dafür ist eher klein.
Putin hofft auf die Spaltung zwischen den USA und den Europäern. Das ist die zweite zentrale Überlegung. Und wenn wir zum Beispiel die Frage diskutieren, die ja hier in Deutschland im Vorfeld des Landtagswahlkampfs in Thüringen und Sachsen so relevant wurde, wird es eine weitere Finanzierung der Ukraine aus dem Bundeshaushalt geben, dann steht die Diskussion im Raum, ob wir unter Umständen als Europäer aus den beschlagnahmten 260 Milliarden Auslandsvermögen der Russen, aus den Zinserträgen die Ukraine unterstützen. Und da ist festzustellen, dass der Kurs der Europäer sehr viel vorsichtiger und sehr viel zurückhaltender ist, als die USA das gemacht haben. Und das ist immer Wasser auf die Mühlen des Angreifers Putin. Ich bin in der Hinsicht total der festen Überzeugung, weil Russland auf absehbare Zeit erhebliche Reparationskosten zahlen muss, dass die Europäer genauso agieren sollten wie die USA, nämlich dass sie die gesamten 260 Milliarden Dollar benutzen, um die Finanzierung der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg zu unterstützen. Das ist das, was die Amerikaner vorgeschlagen haben und die Europäer in den vergangenen Monaten immer wieder blockiert haben. Und ich halte das für eins der wichtigsten Signale, was wir der Unterstützung der Ukraine irgendwie anbieten könnten.
Ich würde gerne noch ein anderes Szenario zum Wahlausgang der USA anfügen, nämlich ein knapper Sieg von Kamala Harris mit der Folge von innenpolitischen Unruhen und möglicherweise einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und oder Senat. Auch dann hätten wir wieder eine Blockade der amerikanischen Waffenlieferungen, überhaupt auch finanziellen Unterstützungsmaßnahmen. Und das heißt also, insgesamt haben wir keine guten Perspektiven im Blick auf die USA. Und was die Nutzung der russischen Auslandsvermögen auf europäischen Konten angeht, da bin ich kein Experte, aber ich verstehe, dass das rechtlich, auch völkerrechtlich, nicht so ohne weiteres geht. Vor allem, wenn es nicht nur um die Zinsen geht, die Erträge, sondern um die Einlagen dort insgesamt.
Manfred Sachbar hat eben eingeführt, die Diskussion über den Wahlkampf in Ostdeutschland, wo ja dann eigentlich fast alle Parteien schon in gewisser Weise, ich will nicht sagen eingeknickt sind, aber doch sich der Bevölkerungsstimmung angepasst haben, dass man möglichst nicht allzu viele weitere Waffen in die Ukraine schicken soll. Wie wird das, Frau Klein, in der Ukraine eigentlich beobachtet, die Situation im Westen? Die Kriegsmüdigkeit gibt es ja nicht nur in der Ukraine und in Russland, sondern auch an den nicht direkt beteiligten westeuropäischen Staaten, insbesondere Deutschland. Befürchtet man, dass es dort ein Einknicken geben wird?
Das ist natürlich eine Sorge, die da ist. Ich würde aber nicht sagen, dass es überall gleich ist in den westlichen Staaten. Wir haben ja nach wie vor sehr große Verfechter einer massiven Unterstützung der Ukraine, die noch ausgeweitet werden soll, wie Polen und die baltischen Staaten beispielsweise. Das wird ein Problem sein. Ich glaube, es ist auch eine Frage, dass wir im Westen uns klar machen, worum geht es der russischen Führung in diesem Krieg eigentlich? Geht es nur um die Ukraine und um mehr? Und was wären die Konsequenzen eines russischen Sieges? Und ich nehme jetzt trotzdem den Begriff Sieg mal einfach in den Mund. Was wären die Konsequenzen für uns? Es wäre für uns in der sicherheitspolitischen Lage dramatisch. Auch eine geteilte Ukraine wäre für uns schwierig von den Regeln und Normen her. Und es würde auch in der russischen Führung diesen Glaubenssatz bestätigen, dass man mit dem Einsatz militärischer Mittel seine politischen Ziele umsetzen kann, also die Grundlage der Militarisierung der russischen Außenpolitik. Und das wäre für uns ein Problem. Und wenn wir uns angucken, wie Russland seine Wirtschaft, sein politisches System, die gesellschaftlichen Beziehungen, aber auch die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen auf diesen Krieg ausrichtet, dann sehen wir, dass die sich auf den langen Krieg ausrichten und auf die lange Konfrontation mit dem Westen. Wenn wir beispielsweise sehen, dass das Ziel der russischen Führung ist, die Streitkräfte auf 1,5 Millionen Mann zu erhöhen, dann ist es nicht alleine deswegen der Fall wegen der Ukraine, sondern eben auch, weil man sich mit der langen Konfrontation mit dem Westen sieht und glaubt, dass man hier durch die Drohung militärischer Macht, vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig durch den Einsatz, aber durch die Drohung einen Vorteil erschaffen kann.
Was ist denn das eigentliche Kriegsziel Russlands? Das hat ja immer wieder variiert. Erstens, die Ukraine sollte vollständig eingenommen werden. Das ist ja versucht worden. Reicht es heute, Herr Ganser, der russischen Führung, wenn sie einen Teil der Ukraine abknapsen können? Also Donbass, Kriminsel hat Russland ja im großen Teil schon unter Kontrolle. Reicht Ihnen das sozusagen, die Spaltung der Ukraine und dann zusätzlich dafür zu sorgen, dass die Verwurzelung in den Westen nicht allzu stark wird?
Ja, die Russen haben ja in diesem Krieg seit Februar 2024 gerade mal gut 10% des russischen Territoriums dazu erobert gegenüber der Lage nach 2014. Das ist relativ wenig, wenn man den Einsatz der Kräfte betrachtet. Sie haben recht, dass am Anfang war sicher das Ziel der Russen und im Kreml, die ganze Ukraine zu unterwerfen mit dieser Aggression. Und ich vermute, dass jetzt das Ziel zurückgesteckt ist, die volle Besetzung der 4 annektierten Gebiete. Aber auch das ist für sie nicht erreichbar, sodass sie zumindest wahrscheinlich schon aufgrund der Realitäten der Lage auf dem Gefechtsfeld, der Kräfte im Vergleich, sich begnügen müsste mit dem, was sie bisher erreicht hat.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht davon sprechen, nur dass es Russland um Territorialgewinne geht, also wie viel Gebiet jetzt genau besetzt wird, sondern die Vorstellung ist, dass die Ukraine in ihrer eigenständigen, von Russland unabhängigen nationalen Identität de facto verschwindet und dass dieses Gebiet in Gänze von Russland irgendwann kontrolliert wird, vielleicht mit einem Rumpf in der Westukraine. Ob man das durch militärisch erzwungene territoriale Besetzung macht oder über eine Kontrolle der politischen Kräfte, ist für Russland, glaube ich, eher zweitrangig. Das ist eine Frage der Instrumente. Das Ziel ist tatsächlich, und da, glaube ich, müssen wir nur gucken, was Putin gesagt hat, Entnazifizierung und Demilitarisierung. Und Entnazifizierung heißt nicht bloß einen politischen Regimewechsel oder eine Änderung des politischen Systems, sondern wirklich die Idee, dass es eine von Russland unabhängige Ukraine gibt, in der Idee einfach zu zerstören. Und das Russland andere ist dann eine klassische Möglichkeit, und das sehen wir, wie Russland es bisher immer in der Vergangenheit gemacht hat, nämlich mal kurz den Krieg einzufrieren, dann wieder aufzutauen. Also es wäre keine stabile Situation, wenn wir jetzt so eine Art Teilungsszenario hätten.
Russland hat den Krieg vom Zaun gebrochen, weil es die demokratische Bedrohung in der Ukraine beseitigen will. Und diese demokratische Bedrohung, nämlich die Freiheit, das Freiheitsstreben der Ukraine und die Selbstbestimmung der Ukrainer, will die russische Führung bis heute brechen. Das ist wirklich klar. Und das muss man diesen Leuten wie Herrn Kretschmer oder den anderen Wahlkämpfern in Deutschland sagen, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg ist, wo es um die Kernbestandteile europäischer Selbstbestimmung und Identität geht. Wir befinden uns wirklich in dieser Zeitenwende. Und in diesen Landtagswahlkämpfen ist offensichtlich, dass ein Großteil der deutschen politischen Elite überhaupt nicht verstanden hat, mit was für einer Herausforderung wir durch diesen revisionistischen, neoimperialistischen Kurs Russlands konfrontiert sind. Russland hat in den letzten Tagen durch führende Repräsentanten des Putin-Regimes nochmals zum Ausdruck gebracht, dass das Ziel ist, die Ukraine muss als autonomes, selbstbestimmtes Subjekt verschwinden. Das ist die Position, und da sollen wir uns nicht durch Wunschdenken die Situation schönreden.
Ich stimme Ihnen zu, Herr Sapper, dass das in der Tat das russische maximale Ziel ist. Und auch die demokratische Bedrohung in der Ukraine für Russland sehe ich auch so. Nur, es ist ja ziemlich klar, dass das Russland nicht gelingen wird. Und wenn es um Teilung geht, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass westliche Staaten oder auch die Europäische Union eine Teilung völkerrechtlich anerkennen würden. Das wäre dann eine Situation wie etwa in Zypern, Nordzypern und in vielen anderen Teilen der Welt, wo eben eine de facto Teilung vielleicht da ist, die aber auf diplomatischen Wege oder in längerer Sicht dann auf andere Weise aufgehoben werden kann. Und die Ukraine wird ja mit Sicherheit auch nach einer Art Kriegsbeendigung von den westlichen Staaten weiter unterstützt und aufgerüstet werden. Denn dazu, es gibt ja inzwischen über 20 Sicherheitskooperationsabkommen, der westlichen Staaten, auch der Europäischen Union, mit der Ukraine, in denen sie in einem 10-Jahres-Plan die langfristige Unterstützung zugesagt bekommen haben.
Aber wichtig, Herr Ganser, ist, also damit Sie das nicht falsch verstehen, ich rede nicht der Teilung das Wort, sondern ich sage, wir müssen die Ukraine nach wie vor so mal finanziell, militärisch, politisch unterstützen, wie es nur geht, weil er ihnen ein Testfall für die Selbstbehauptung der Europäer ist. Das ist der Grund, warum die Ostmitteleuropäer und die Osteuropäer so für die Unterstützung der Ukraine kämpfen, weil sie selbst die Erfahrung haben, dass ihre nationale Souveränität durch Russland zerstört wurde. Und mit dieser Situation sind wir konfrontiert. Und davon getrennt ist, dass unter Umständen langfristig politisch, realpolitisch es zu einer Teilung kommen kann, auch wenn ich das für eine ganz fatale Entwicklung halte.
Und das bedeutet doch eigentlich im Grunde genommen, wenn Russland das Ziel hat, dass die Ukraine neutralisiert wird, demokratisch und militärisch sozusagen insofern neutralisiert wird, als es nicht eindeutig dem Westen zugeschlagen werden kann und die Ukraine auf der anderen Seite nicht bereit ist, Gebiete abzutreten, jedenfalls nicht in völkerrechtlicher Hinsicht mit Anerkennung. Wo kann denn da, Frau Klein, eine Linie sein, zu der es wirklich zu nicht Frieden kommt, aber doch mindestens Waffenstillstand und einer Einstellung der Kampfhandlungen?
Also das hängt ganz stark davon ab, wie die Lage am Boden an der Front ist eigentlich und wie die politische Unterstützung der Ukraine ist. Also wie nachhaltig kann sie weiterkämpfen und sich behaupten. Und da gibt es verschiedenste Szenarien, die ja immer wieder durchdekliniert werden, die, glaube ich, so ein bisschen schematisch und sehr einfach angewandt werden. Also das deutsche Modell einer Teilung und Teilmitgliedschaft, das koreanische Modell beispielsweise. Oder eben auch, dass die Ukraine sich selbst massiv eigenständig weiter bewaffnet durch die eigene Rüstungsproduktion und nicht angebunden ist. Also das ist alles noch zu früh, um zu sagen, wohin das führt. Wichtig ist mir aber zu sagen, dass wir nicht alleine auf den Westen als Partner der Ukraine oder als wichtigen Akteur gucken müssen, sondern in diesem Krieg und Konflikt spielt auch zunehmend der sogenannte globale Süden eine Rolle. Also Indien, China, Brasilien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien beispielsweise. Und beide Seiten versuchen, ihre Position dort und ihre politischen Ziele in diese Region hineinzutragen. Wir haben das beispielsweise daran gesehen, wie Lavrov in Afrika herumgetourt ist, aber auch wie der ukrainische Außenminister zum ersten Mal in die Region gereist ist. Wir sehen die Position von Indien, der jetzt möglicherweise eine Vermittlerrolle zugesprochen wird und so weiter. Also wir sollten den Blick weiten bei politischen Lösungen auch außerhalb des Westens.
Wer kann einen Frieden oder einen Waffenstillstand ernsthaft vermitteln, Herr Ganser? Haben Sie eine Vorstellung, China, Indien wären das mögliche Akteure, auf die beide Seiten sich einlassen könnten?
Ja, ich denke, dass dann, wenn es soweit ist, wenn da also der politische Wille auf beiden Seiten vorhanden ist oder wäre, in eine Diskussion, in einer Lösung einzusteigen, in einem längeren Prozess, dann kann das nur in einem kleineren Kreis, nicht in dem ganz großen Kreis wie auf dem Birkenstock, stattfinden, und zwar in einer Kontaktgruppe mit den wichtigsten Akteuren, und das sind die USA und das ist natürlich China, auch eben schon genannt Indien als größtes Land, was die Bevölkerung angeht, größtes Land der Welt, können dort eine Rolle spielen. Also eine Kontaktgruppe, in der dann mit den Konfliktparteien gesprochen wird. Ich habe Erfahrungen, ich war in den Friedensverhandlungen für Nagorno-Karabach Anfang, Mitte der 90er Jahre, mehrere Jahre beteiligt, immer dabei als Berater. Und dort war es so, das war auch eine Kontaktgruppe der OSZE, die sogenannte Minsk-Gruppe. Und da war es so, dass am Anfang die Konfliktparteien gar nicht miteinander reden wollten. Da haben über viele Sessions hinweg nur die Konfliktparteien jeweils mit den Vermittlern gesprochen. Aber da kam Dynamik hinein. Und immerhin hat dann das, was da erreicht worden ist, einige Jahrzehnte gehalten, bis das dann doch umkippte vor wenigen Jahren. Also eine Kontaktgruppe derjenigen Staaten, vielleicht auch der Türkei, vielleicht auch Deutschland als mit Abstand größtem Unterstützer der Ukraine in Europa, könnten dort teilnehmen.
Wladimir Putin und Zelensky an einem Tisch, Manfred Zappa, haben Sie die Fantasie, sich das vorstellen zu können?
Ausgeschlossen. Also was wir feststellen, ist, dass nicht über uns, ohne uns gesprochen werden kann. Die Ukraine definiert, was sie als angegriffener Staat machen kann, um aus diesem Angriff rauszukommen.
Eskalation oder Verhandlungen nach der ukrainischen Kursk-Offensive, das war's, das SWR-Kulturforum. Es diskutierten der Psychologe und Politologe Brigadegeneral AD Helmut Ganser, Dr. Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Dr. Manfred Zapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Mein Name ist Klaus Heinrich.